Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er war selbst einmal ein Medienbetreiber, ist jetzt ein Unternehmer und NEOS-Abgeordneter, der einiges anders machen könnte, ob er ein pinker Rebell ist, was er zu dieser Regierung sagt und zu den Schulden und der Parteienförderung, das möchte ich jetzt eben NEOS-Mandatar Veit Dengler fragen und damit schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dengler, ich habe es gesagt, Sie kommen eigentlich von extern, sind jetzt in die Politik gegangen, sind für die NEOS im Nationalrat. Sie wissen, es gibt Riesensparpakete und es gab sogar kurzfristig die Überlegung seitens der türkis-rot-pinken Regierung, die Parteienförderung, die in Österreich überdurchschnittlich hoch ist, sogar noch anzuheben. Das hat man dann nach einem Aufschrei doch nicht gemacht, aber trotzdem ist sie beträchtlich hoch. Sie finden auch, dass sie zu hoch ist, oder?
Die Parteienförderung in Österreich ist viel zu hoch, und zwar ist absurd hoch. Österreich vergibt pro Kopf viermal so viel Parteienförderung wie das zweitgroßzügigste Land, das ist Belgien. Mhm. Also es gibt, wenn wir die Parteienförderung in Österreich halbieren würden, wäre sie immer noch doppelt so hoch als das zweithöchste Land. Mhm. Also das, daran sieht man schon, dass es die, sozusagen, es ist so eine Art Selbstbedienung geworden der Parteien. Und es hat viele schlechte Effekte auf, zum Beispiel auch mit dem vielen Geld und dem de facto Verbot von Spenden. Können auch neue Parteien nicht mehr entstehen. Weil die können nicht das Geld aufstellen, damit sie bei Nationalratswahlen wirklich wettbewerbsfähig sind. Also es ist ein wirklich problematisches System. Was wir jetzt schon geschafft haben als NEOS, also das gäbe es ohne NEOS wirklich nicht, ist, dass wir sie jetzt zumindest mal 3 Jahre eingefroren haben, die Parteienförderung. Das ist schon was. Mhm. Aber, und das ist netto dann um wahrscheinlich so 7% Parteienförderung, also real, ja, wegen der Inflation. Ist es eine Kürzung, aber es ist natürlich noch viel, viel zu wenig. Also ich glaube, halbieren ist noch eine fast konservative Ansage. Mhm.
Es ist vor allem im Vergleich zu dem, was jeder andere beitragen muss, sind diese 7% durch eingefroren natürlich sehr, sehr wenig. Verliert die Regierung und damit nicht auch die NEOS, damit nicht immer mehr Glaubwürdigkeit in den Augen der Menschen?
Also ich glaube, das Einfrieren hat mal geholfen, also das ansteigen zu lassen mit der Inflation, das wäre jetzt wirklich indiskutabel gewesen. Ja. Und ich glaube, das Einfrieren, das hilft jetzt. Aber was wir machen müssen, wir müssen systematisch das Thema angehen. Und wir haben in Österreich immer so ein bisschen einen Bauchnabelblick auf uns selber. Wir müssen uns wirklich anschauen, warum kommt jedes andere Land, jede andere westliche Demokratie mit viel, viel weniger Geld im System aus.
Aber was ist Ihre Erklärung?
Ich glaube, die Erklärung ist, dass wir haben 75 unter Bruno Kreisky die Parteienförderung eingeführt. Und die Parteien, die davon den Nutzen ziehen, beschließen das selber. Also es gibt kein Korrektiv, es gibt nirgends jemand, der dagegen halten kann. Und es ist auch immer wieder so gemacht worden, dass es nicht sehr transparent ist. Also ich habe jetzt eine Analyse verfasst von 40 Seiten. Das ist ein Puzzlespiel, um herauszufinden auf der Bundesebene, auf der Landesebene, auf den Gemeindenebenen, in den Kammern, für die Jugend, für die Seniorenorganisationen, Inserate in Parteimedien. Mhm. Also das sind so viele Schichten sozusagen, die nicht transparent sind. Deswegen glaube ich, haben auch gar nicht so viele Leute wirklich das Bewusstsein, wie hoch das ist. Und deswegen habe ich eben diese Analyse gemacht.
Das ist diese Vielschichtigkeit und diese unterschiedlichen Ebenen sind sicher in Österreich wie ein roter Faden durch sämtliche Dinge. Jetzt wissen wir, dass die budgetäre Situation in Österreich, freundlich ausgedrückt, sehr angespannt ist. Es gibt Sparpakete, es wurde jetzt ein Doppelbudget beschlossen.
Nein, aber erst nächste Woche im Parlament.
Also vereinbart, beschlossen im Parlament, stimmen Sie dagegen, ist aber quasi die Förderungen wirklich einmal radikal zu durchforsten und da vielleicht diese Doppelt- und Dreigleisigkeiten, die es gibt in Zig-Bereichen, abzustellen, das passiert immer noch nicht.
Doch, also es gibt jetzt von dieser Regierung eine Fördertaskforce und es werden tatsächlich jetzt die Förderungen reduziert. Wir haben ja einen wirklichen Höhepunkt erreicht, auch europaweit nach Covid. Klar. Und das führen wir jetzt auf das Niveau von vor Covid zurück. Also das muss man sagen, das ist schon gelungen, das ist ein ziemlicher Brocken, das sind fast 3% vom BIP, also 15 Milliarden, die dahinter sind. Aber natürlich gibt es noch viele Förderungen, die man sich überlegen muss, und zwar aus zwei Hinsichten. Nämlich A, ist das überhaupt gerechtfertigt? Also manche Förderungen verstärken ja zum Beispiel die Klimaproblematik, den CO2-Ausstoß. Will man das wirklich weiterführen? Da glaube ich, gibt es noch viel zu tun. Aber wo jetzt dann wirklich das Geld drin ist, ist natürlich in der Verwaltung und vor allem in den Pensionszuschüssen.
Genau, das wäre die Pensionsreform, war ja etwas, das die NEOS immer sehr forciert haben. Jetzt kann man sagen, es gab eine Art von Pensionsreform in dem faktischen und dem realen Pensionsantrittsalter, wobei da jetzt Beschlüsse gekommen sind, dass man die Lohnnebenkosten für über 60-Jährige erhöht, was die wahrscheinlich nicht länger im Arbeitsmarkt halten wird. Aber eine echte Pensionsreform bleibt eigentlich aus.
Also es gab, wie gesagt, schon eine Pensionsreform. Das ist der Versuch, die Kosten zu dämpfen, solange man das Pensionsalter, das Antrittsalter nicht angeht. Und ich glaube, diese Diskussion wird in Österreich wiederkommen. Sie muss wiederkommen, weil die Pensionen inzwischen so ein großer Brocken von den gesamten Staatsausgaben geworden sind. Wir könnten alles andere runterkürzen und wir würden immer noch steigende Schulden haben, wenn die Pensionen jetzt so weiterlaufen, die nächsten 5 oder 10 Jahre, wie es veranschlagt ist. Und das ist sehr vorhersehbar, weil Leute werden in Pension gehen, das wissen wir. Und deswegen, wir haben jetzt schon 20, 30 Jahre Rückstand gegenüber anderen Ländern, die das mutiger angegangen sind. Mhm. Wenn man mehr Zeit nimmt, dann kann man sich auch mehr Zeit lassen, anzupassen. Bei uns brennt jetzt langsam der Hut und wir müssen deswegen beim Antrittsalter was machen. Das ist, glaube ich,
das würden Sie auf 67 anheben, auf 70 anheben, da gibt es unterschiedliche Länder.
Ja, es gibt verschiedene Modelle. Man kann sich, ich glaube, überhaupt in der österreichischen Politik, was mir auffällt jetzt in den letzten 2 Jahren, wir schauen vielleicht noch nach Deutschland, und dann vergleichen wir uns nicht mit anderen Ländern. Man kann so viel lernen von anderen Ländern.
Skandinavien, aber die haben halt auch ganz eine andere, quasi gesunde Lebenszeit, muss man auch dazu. Ja,
ja,
wir liegen 10 Jahre in der gesunden Lebenszeit hinter Skandinavien.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, viele Probleme hängen miteinander zusammen. Aber was man zum Beispiel übernehmen könnte von Schweden ist, die haben nicht ein Pensionsantrittsalter, die haben ein Referenzjahr. Mhm. Aber man kann vorher oder nachher gehen mit echten Zuschlägen und Abschlägen. Mhm. Und jeder kann sich das selber aussuchen. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel ein gutes System. Das ist auch ein sehr faires System, wo man sagt, na, ich kann halt nicht, aber ich könnte es mir leisten, in der Pension mit weniger zu leben. Das heißt, dann gehe ich halt mit 63. Mhm. Und wenn ich aber noch gern arbeite und fit bin, kann ich halt bis 69 arbeiten.
Aber ich glaube, sind sich fast alle einig, dass das Pensionsantrittsalter eigentlich erhöht werden muss. Aufgrund der Demografie und der des erhöhten Lebensalters, das jeder quasi eigentlich erreichen könnte in der Theorie. Aber gleichzeitig haben wir jetzt schon die Statistik, dass es gehen viel mehr Menschen in Österreich aus der Arbeitslosigkeit oder aus dem Krankenstand als im EU-Durchschnitt in Österreich in Pension. Jetzt schon. Egal ob in Frühpension oder in regulärer Pension. Deswegen habe ich das auch mit den Lohnnebenkosten für über 60-Jährige angesprochen. Damit werden ja noch weniger über 60-Jährige Arbeitsjobs finden, wenn sie jetzt schon in Pension sind. Welche Firma soll die anstellen, wenn die Lohnnebenkosten steigen in einer angespannten wirtschaftlichen Situation?
Naja, die wirtschaftliche Situation ist nicht einfach, aber wir haben auch eine gar nicht so hohe Arbeitslosigkeit und wir haben einen echten Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen. Also ich glaube, was Sie sehen werden, ist oft, dass die Lohnnebenkosten für über 60-Jährige, alles, was wir da ja gemacht haben, ist, dass wir ein Privileg reduziert haben oder rausgenommen haben. Wir haben ein anderes strukturelles Problem, nämlich, dass man mit dem Lebensalter immer höher wird im Verdienst. Ja? Wenn man sich aber anschaut, die Leistungsfähigkeit von uns allen, ist, dass es normalerweise in den 40ern, vielleicht frühen 50ern noch die Spitze erreicht und dann wieder abnimmt. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben
wahrscheinlich ein bisschen auf den Job an.
Aber okay. Es kommt auf den Job an, natürlich, aber auf jeden Fall alles, was mit körperlich zu tun hat.
Ist klar.
Aber ehrlicherweise auch, ich meine, ich war Vorstand von Unternehmern, ja, auch Vorstände mit 50 haben sie mehr Leistungskraft als mit 65 oder mit 70. Ja? Mhm. Das ist normal und das könnte man zum Beispiel versuchen, besser abzuholen. Das ist dann auch ein Problem, dass wir Kollektivverträge oder Beamtenabschlüsse auch in einer Form machen, die dann tendiert dazu, dass Arbeit mit dem Alter immer teurer wird. Das können wir ändern, abgesehen davon, dass Arbeit in Österreich viel zu hoch besteuert ist. Das ist ein allgemeines Problem. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist ein anderer. Wir haben in Österreich versäumt, eine kapitalgedeckte Pension aufzubauen. Das heißt, in anderen Ländern wird seit 30 Jahren angespart. Da liegen Hunderte von Milliarden in diesen Pensionskassen. Und vor allem das Schöne ist, dieses Geld arbeitet.
Ja. Aber Sie wissen, dass das, ich weiß, aber das hat ja schon in Wirklichkeit der Wolfgang Schüssel bei seiner Pensionsreform 2001 angekündigt, diese berühmte zweite Säule, die Sie ansprechen. Es haben ja wiederholt Schwarz-Blau regiert. Es ist trotzdem nie gekommen.
Ja, das ist die Tragödie in Österreich. Wir ernten jetzt die Früchte von den Reformversäumnissen der letzten 30 Jahre. Und deswegen wird es schwierig, jetzt das zu machen, aber umso dringender, dass man was macht. Und diese zweite Säule, die wird jetzt auch kommen. Mhm. Sie wird jetzt kommen, für meinen Geschmack noch ein bisschen klein. Mhm. Also da fehlt zum Beispiel noch die Möglichkeit der freiwilligen Zuzahlung, aber immerhin machen wir jetzt einen Anfang. Und ich glaube, das Bewusstsein von uns allen muss sein, die staatliche Pension richtet sich nach der Leistungsfähigkeit und da haben wir jetzt einfach zu viel Aufgaben und Ausgaben für den Staat angesammelt. Aber eine private Kapitalansparung, die arbeitet. Und was eben dann auch nicht stimmt, ist die berühmte Aussage, na, das ist nur für Höherverdienende. Nein, ich kann Ihnen das aus der Schweiz sagen, auch wenn Sie eine Aldi-Kassierer sind, haben Sie einen kapitalgedeckten Anteil in der Pension, der im Vergleich zu dem Gehalt, den man während des Lebensalters bekommt, dann durchaus bedeutend ist.
Müsste man halt die Leute auch stärker aufklären. Man kann natürlich auch mit wenig ansparen, aber da geht es dann auch um die Steuern. Und tut man zum Beispiel, wenn man das wirklich für die Pension anspart, könnte man ja die Steuern darauf, diese 27,5%, streichen. Das könntet ihr ja jetzt alles machen.
Na, wir allein. Also wenn Sie Neo sagen, nein, weil da gibt es dann leider auch Widerstand dagegen. Aber ich glaube, es tut sich jetzt was bei der zweiten Säule. Ich habe auch die starke Vermutung, es wird sich noch mehr tun, weil diese Einsicht breitet sich aus. Ich glaube, das Problem, das ich in Österreich habe, ist, dass, und da kämen wir dann wieder zum Thema Parteienfinanzierung, unsere Parteien sind oft so eingefahren und weil es so wenig Wettbewerb von neuen Parteien gibt, auch so wenig beweglich, dass alles viel zu lange dauert bei uns. Ja. Und das ist ein System, das ist hausgemacht, das kann man aber auch.
Aber bevor ich zu den Medien komme, weil Sie ja ein Medienfachmann auch sind Sie zufrieden mit der Performance Ihrer Partei in der Regierung?
Also ich kann Ihnen sicher sagen, ich stelle mir vor, wie diese Regierung ausschauen würde ohne Neos und da wäre sie beträchtlich schlechter. Natürlich wollen wir mehr machen. Jetzt gab es heute Nacht, ich habe das noch nicht im Detail lesen können, einen Fortschritt bei der Bundesstaatsreform, also dass wir zwischen Bund und Ländern die Verantwortlichkeiten aufteilen. Es ist halt Demokratien sind halt so, dass man Schritt für Schritt Fortschritte macht. Und für meinen Geschmack geht da vieles zu langsam. Für den Geschmack von vielen geht vieles zu langsam. Aber zumindest bewegt sich mal was in die richtige Richtung. Ja, wir haben auch schon Regierungen gehabt, wo sich gar nichts bewegt hat und wo wir verlorene Jahre hatten.
Mag sein, aber jetzt ist halt die Situation besonders brenzlig und die FPÖ ist auf dem Weg auf über 40%. Das könnte ja die eine oder andere Partei in der Regierung als Alarmzeichen ansehen, oder?
Es ist sicher kein gutes Zeichen, nein.
Dann kommen wir zu einem anderen Thema, wo es auch keine guten Zeichen gibt, nämlich die Medien. Das ist nicht nur in Österreich gibt es eine Medienkrise, aber auch in Österreich gibt es die größte Medienkrise seit der Nachkriegszeit. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Regierung auch die Neos, die Medien, bewusst ausbluten wollen.
Nein, ich glaube, das ist sicher falsch. Im Gegenteil, wir wollen einen lebhaften Medienstandort, wir wollen Wettbewerb, wir wollen viele verschiedene Medien haben. Aber wir haben ein echtes Problem hier auch, nicht nur bei den Medien, ist, dass es in Österreich ganz schnell immer die Einstellung gibt, der Staat muss das richten, also der Staat muss das fördern oder muss Geld geben dafür. Ich war als Medienmanager in der Schweiz lange Zeit. In der Schweiz arbeiten alle Medien mit dem klaren Selbstverständnis, sie müssen sich ihr Geld im Markt verdienen. Und das war in Österreich eben durch sehr üppige Förderungen über die Jahrzehnte ein bisschen verdeckt. Und deswegen trifft jetzt der Anpassungsprozess, der in anderen Ländern schon seit 10, 15 Jahren läuft, jetzt kommt er in Österreich relativ spät und deswegen haut er jetzt auch stark rein. Was ich Ihnen sagen kann, in der Schweiz, die Regionalzeitungen sind profitabel, da gibt es zwei verschiedene Gruppen. In Österreich gibt es, glaube ich, noch 6 verschiedene Gruppen, die Regionalmedien machen. Also da kann man auch sagen, warum sind die nicht weiter konsolidiert? Warum verdienen die am Markt nicht?
Die sind aber auch nicht profitabel und da werden jetzt gerade jede Menge Arbeitsplätze vernichtet. Und ja, das muss man auch. Sie wissen, die KI wird immer rascher. Jeder weint jetzt schon über die Rolle der Social Media und Hate und Sonstiges. Das wird sich alles noch verstärken durch KI, wo selbst schon KI-Macher sagen, sie haben schon Schwierigkeiten, Deepfakes zu unterscheiden. Mhm. Wenn man da gleichzeitig zuschaut, wie die Medien sterben, darf man sich noch nicht wundern, oder?
Nein, darf man sich nicht wundern, aber was wir auch sehen, ist, dass halt der Medienkonsum sich radikal gewandelt hat. Jüngere Menschen empfangen das ganz oft eben über soziale Plattformen und so weiter. Ich glaube, sowohl der Öffentlich-Rechtlichen als auch der Privaten in Österreich waren zu langsam mit der Anpassung dafür. Ich nehme Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Für junge Leute haben die Öffentlich-Rechtlichen vor vielen Jahren Funk eingeführt. Das ist also von ARD und ZDF. Die sind wirklich gut. Die sind auf YouTube, die sind auf Instagram, auf den Kanälen, wo eben Jugendliche auch sind und werden dort auch ganz gut empfangen. Und ich glaube, diese Anpassung, noch einmal, das Problem ist immer, wenn man eine Branche, egal ob das jetzt Stahl ist oder ob das die Medien sind, wenn man die üppig fördert mit dem Staat, dann fällt sozusagen der Wettbewerbseffekt weg und die Anpassung passiert dann nicht. Und wenn sie dann kommt, weil der Staat nicht mehr kann oder nicht mehr will, dann wird die Anpassung viel härter. Ich glaube, am Ende dieses Prozesses werden wir Medien haben. In Österreich wird es weniger Medien geben. Sie werden vielleicht mehr konsolidiert sein, sie werden dann aber auch wirtschaftlich gesünder sein, glaube ich. Die Frage ist aber, und das ist eine ganz andere Frage, was passiert mit dem relativ großen Anteil der Bevölkerung, die klassische Medien überhaupt nicht mehr konsumieren? Mhm. Und da mache ich mir eigentlich mehr Sorgen, weil da gibt es wirklich das Potenzial für Fakes und
das stimmt,
Kampagnen.
Aber das verstärkt man gerade durch das Mediensterben. Das ist ja das, was ich gemeint habe. Dass du hast jetzt schon, das stimmt, du hast jetzt schon Gruppen, die wir gar nicht mehr ansprechen können. Genau. Das ist nicht ein rein österreichisches Phänomen, das ist ein internationales, sehen wir auch in den USA. Ja. Aber natürlich mit jedem Mediensterben mehr wird man die Leute noch stärker in andere Kanäle bringen. Und das ist dann schon eine Entscheidung der Politik, weil nachher dann zu weinen, dass gewisse Parteien immer stärker werden, wird niemandem helfen.
Was ehrlicherweise aber auch schon, wie wir Kinder waren, oder ich bin ein bisschen älter als Sie, aber wie ich ein Kind war, damals gab es schon relativ starke Parteimedien. Also die Vielfalt damals war Parteien nicht.
Aber das
und jetzt komme ich wieder zurück. Nein, jetzt komme ich aber wieder zurück zur Parteienförderung.
Aber das Phänomen FPÖ-TV,
das Phänomen FPÖ-TV gibt es ohne Parteienfinanzierung gar nicht.
Absolut. Weil
die könnten sich das nicht leisten
Absolut.
In dieser Form.
Aber das macht ja jetzt die SPÖ quasi sehr ungeschickt, aber doch nach.
Und werden andere auch machen. Ja. Müssen sie in dieser Welt. Ja. Also ich glaube, die Antwort kann nicht sein, dass der Staat endlos mehr subventionieren muss, die Medien.
Nein, aber es muss einen Unterschied geben zwischen Propaganda und das machen Parteienmedien, muss man ganz klar sagen. Das ist ja keine quasi möglichst objektive Berichterstattung, weil die völlig objektive Berichterstattung gibt es selten, weil Menschen nicht objektiv in Absolution sind, aber quasi wenn man die anderen Medien ausblutet, bleiben die und die Social Media und die KI übrig.
Ja, aber ich glaube, Ihr Satz fängt mit dem falschen Ansatz an. Wenn man die Medien ausblutet, die Medien müssen ihr Geld am Markt verdienen.
Nein, da bin ich ja bei Ihnen. Ja. Aber man kann Rahmenbedingungen schaffen. Und im Moment macht man das Gegenteil. Es stehen alle Sachen an. Man will irgendwelche Mini-Rand-Medien fördern, die dann vielleicht irgendwann einmal, wenn die FPÖ den Kanzler stellt, andere Medien beinhalten als die, die vielleicht schwarz-rot-pink derzeit sympathisch sind.
Genau, also wenn man staatlich fördert, werden Sie immer das Argument kriegen, fördert man die, die schon größer sind, oder fördert man das Neue und die Vielfalt? Das ist eine Diskussion, die Sie nie abschließend beenden können. Meine dringende Bitte an Medienmacher in Österreich wäre es, macht viel Innovation, schaut, wo ihr auch mit weniger Leuten gute Sachen machen kann. Das hat auch mit Spezialisierung zu tun. Es gibt viel zu viele Medien, die im Wesentlichen abdrucken ganz viel. Also ich glaube, da muss auch mehr Innovation kommen und mehr. Und man kann dann schon, glaube ich, viele Leser gewinnen. Also ich war bei der NZZ, wie Sie wissen, die NZZ ist seit 10 Jahren profitabel. Wir haben diese Transformation geschafft, war auch schwierig. Hat viel Herzblut gekostet.
Ich kenne die Schweiz gut, seit ich ein kleines Kind bin. Die Schweiz tickt leider wirklich ganz anders.
Ja, aber nehmen Sie,
oder zum Glück für die Schweiz, ich weiß es nicht.
Es gibt zwei große Mediengruppen in Benelux. Mhm. Die sind beide profitabel, die machen beide Fernsehen, Radio, so wie Sie auch Fernsehen, Radio und Print noch.
Print und online.
Und online. Und die sind erfolgreicher, ohne wesentliche Förderung. In Dänemark gibt es eine Medienförderung, die wird von einer unabhängigen Jury verteilt. Das ist von dem Staat recht gut isoliert. Die geben ungefähr 70 Millionen im Jahr aus für Förderung. Für so ein System, glaube ich, sind sie auch zu gewinnen.
Okay, dann kommen wir ganz zum Ende.
Also, Entschuldigung, nur ganz kurz, das, was ich glaube, ganz falsch ist, wenn eine Regierung von einem Bundesland oder von der Bundesregierung freihändig Inserate verteilt und sozusagen sich, wie das ja auch in der Ära Faymann und Kurz passiert ist, versucht sich dadurch gute Berichterstattung zu kaufen. Das geht nicht.
Das stimmt, aber gleichzeitig, das muss man auch sagen, wir haben das deutsche Medienmanager schon vor 15 Jahren gesagt, es ist nicht jedes Inserat Korruption. Das ist einfach stupide. Das muss ich jetzt schon einmal sagen. Und es gibt weltweit Inserate, wo sich Menschen früher wirklich informiert haben. Und gerade die ältere Generation, die bis jetzt schaut in den Zeitungen, welcher Supermarkt-Inserat, wenn nicht alle so wie wir auf digital und sonst. Ich sag's nur. Also man hat hier schon ein Klima geschaffen, wo man Korruption schreit, wo es keine Korruption gibt.
Ja, aber wir wissen auch, was unter der Ära Faymann und Kurz aufgebaut worden ist an einem System.
Aber ich sage, deswegen kann man nicht jeden in einen Topf werfen und nicht alles sofort, weil sonst ist jede Parteienförderung Korruption.
Also ich würde vorschlagen, wir machen das so wie in anderen Bereichen aus. Wir schauen uns an, wie machen das andere Länder, die vergleichbar sind mit uns. Deutschland ist nicht vergleichbar. Nein. Aber kleinere, reichere Länder wie wir, wie machen die das? Und dann schauen wir, was wir dort lernen können und was wir kopieren können bei uns.
Na gut, dann schauen wir, was zum Abschluss schon, was die Politik sehr wohl entscheidet, ist die Haushaltsabgabe vom ORF. Mhm. Ist die gerechtfertigt in dem Ausmaß?
Gerade aus den Gründen, die Sie erwähnt haben, glaube ich, ist es wichtig, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt.
Aber in dem Ausmaß.
Und dass der gut finanziert ist. Ich kenne jetzt den ORF nicht im Detail genug. Meine Vermutung ist, dass da viel Speck drin ist. Es gibt auch viele Angebote, wo man nicht unbedingt den Öffentlich-Rechtlichen braucht. Aber ich möchte schon einen guten Öffentlich-Rechtlichen haben. Musst du jetzt Hollywood-Filme zeigen? Nein. Muss er Sport zeigen?
Und brauchst du in einem kleinen Land wie Österreich, apropos der Vergleich, 9 Landesstudios in voller Stärke?
Das ist eine völlig faire Frage, da bin ich völlig bei Ihnen. Also ich glaube, man kann den ORF sicher besser machen. Ich finde, jetzt haben wir Fortschritt gehabt. Wir haben jetzt das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, eine Generaldirektorwahl gehabt, wo wir zumindest 4, 5 gute Kandidaten zur Auswahl hatten. Dass das immer noch mit diesem furchtbaren Stiftungsratssystem abgelaufen ist, ist nicht gut. Das beschädigt auch den Gewinner. Aber ich bin zuversichtlich, dass der ORF in nächster Zeit kleiner, schlagkräftiger wird. Aber wie gesagt, ich finde das schon gut, dass es einen Öffentlich-Rechtlichen gibt. Er muss nur nicht so groß sein.
Genau. Danke, Veit Dengler, für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause. Und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.